Herzlich willkommen bei
«Fichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 192 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Siehst du, Luca, ich habe es erst extra nicht mehr als erstes genommen, damit du nicht gerade verwirrt bist schon am Anfang.
Ich bin ready, ich wäre ready gewesen, falle
ich. Hast du gesehen, du bist schon so...
Ich bin genau schon parat am Mikrofon da gewesen, wenn ich jetzt wieder komme. Ich will sowas von mir aus der Pistole schiessen und «Hoi» sagen.
Wie in einem Wild-West-Duell. Ja. So stehen wir amigs da mit den Händen bei den Hosen. Damit wir euch gebührend begrüßen können. Zu unserer heutigen Sendung, Podcast, wir reden in den News über die Oscars. Die sind ja gewesen. Und da gibt es viel zu diskutieren. Viel zu diskutieren gibt immer noch. Ich habe das Gefühl, wirklich jeden Tag sehe ich wieder eine neue Schlagzeile. Und zwar über den Photoshop-Fail von der Kate. Ich hätte es gesagt Middleton, aber du sagst Windsor. Aber das kannst du mir nachher dann sagen, was richtig ist.
Oh Gott.
In den Adelskreisen, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich kenne mich mehr aus bei den Warner Brothers, wo der Domagoj dann wieder etwas darüber sagen. Und zwar, wenn sie dort wieder ganz interessante Entscheidungen gefällt haben in ihrem Game-Bereich mit bezüglich Live-Service und, ja, und so weiter. Im Big Scream. ich weiß es nicht. Im The Regime hat Luca gesehen. Und in der Spielecke habe ich Outcast New Beginning. Und ganz kurz muss ich dann auch noch über das Terror at Oakheart erzählen. Ganz kurz, ein kleiner Horror-Tipp dann noch. Ja, also komm, dann fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, die Oscar-Verleihung war mal wieder. Und es hat den gewonnen, abgeräumt, den man erwartet hat, Luca.
Ich glaube schon. Man kann das definitiv so sagen. Man klagt ja seit Jahren über sinkende Zuschauerquoten bei den Oscar-Verleihungen. Und tatsächlich, also ich kenne niemanden, aber wirklich niemanden, der die Oscar-Nacht jemals aktiv schaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber trotzdem, am nächsten Tag wissen alle Bescheid über die wichtigsten Ereignisse und Preise. Also irgendwie
Ich habe von einem Kollegen, ich weiß nicht, ob er sie da schon direkt geschaut hat, aber der hat sie immer geschaut und der macht mit, ein, zwei Kolleginnen immer Wetten, welche gewinnen. Und sie schauen auch alle. Versucht, alle Oscar-Filme zu schauen.
er schaut sie nachher auch noch sogar. Es sind ja einige.
Sie versuchen wirklich eigentlich alle zu schauen. Und,
also ihre Vorbereitung, das ist schon ein paar A-Klasse. Okay.
Ja, also wirklich, aber sonst kenne ich niemanden.
Das finde ich aber mega geil. Also das glaube ich mir.
So ein Super Bowl-Event-mässig, oder?
Ja. Geht einfach ein länger.
Schon?
Ja, bis all die Filme siehst, meine ich.
Weißt du? Ach so, ja. Gut, okay.
Ja, das ist natürlich.
Der Event, wie lange geht der Event? Ich weiß es gar nicht. Schon auch noch lang, oder?
Ja, der geht schon. Stunden. Aber der Super Bowl ja auch, gell?
Sie versuchen aber auch die Oscar-Nights abzukürzen, was eben auch noch Thema wird nachher später, weil sie eben merken, hey, die Leute kumpeln uns ab, sie mögen einfach nicht, vor allem international, irgendwie bis am 4 Uhr am Morgen zu warten, bis der Gewinner vom besten Film verkündet wird. Das muss irgendwie früher passieren. Und durch die Nacht geführt hat mal wieder der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zum vierten Mal jetzt fängt. Und ich finde, er macht seine Sache gut. Ich finde, lustig, er macht immer wieder gute Sachen, hat immer wieder gute Aktionen, auch so Sachen aus seiner Late-Night-Show, die er mitbringt, so seinen persönlichen Zwist mit dem Matt Damon immer, wo es so tönt, als ob die voll Streit hätten miteinander. Irgendwie letztes Jahr haben sie so einen Gag gemacht, dass immer wenn der Matt Damon einen Preis hat sollen verleihen und immer wenn der davon reden, hat der Jimmy Kimmel unten beim Orchester die Musik anfangen spielen, dass er sich selbst verpisst von der Bühne.
Das läuft ja schon seit Jahren, die Fäden, oder?
Ja.
Das ist wieder der Ricky Gervais und der Stephen Carell.
Genau.
Ja. Aber die haben keine echte Feder, die zwei.
Nein.
Vier. Okay.
Aber sie spielen es echt gut. Ja. Also einmal bist du wirklich nicht mehr so sicher.
Es entwickelt sich zu einer echten, genau. Ist auch als Joke entstanden.
Und ich meine, ich weiss nicht, ihr habt die Golden Globes gesehen vor ein paar Wochen. Das ist ja Golden Globes Awards 2024. Das ist ja wie so ein Gradmesser. Aber für die Oscar sagt man, der Unterschied ist, dass bei den Golden Globes halt nicht nur Kinofilme, sondern eben auch Fernsehserien prämiert werden. Und man schaut immer ein bisschen dort, wer dort gewinnt, die Preise. Das sind dann immer so die Favoriten dann für die Oscars. Und bei der Golden Globe hat eben der Komiker Joe Coy durch die Nacht geführt. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber am nächsten Tag haben ihn alle gekannt, weil seine Moderation ist furchtbar schlimm. Also der hat Witz gemacht auf dem untersten Level, wirklich so im Sinne von, hey, in Oppenheimer, Leute, da geht's um Bomben und bei Barbies, da geht's um Boobies. Und wirklich, das ist das Niveau gewesen.
Ich habe nur im Nachhinein gehört, dass es einfach schrecklich gewesen ist. Wahrscheinlich hat er so ein bisschen etwas edgy oder so ein bisschen etwas riskant zu bringen, weil Ricky Gervais hat doch auch Golden Globes nominiert, mehrmals. Ja. Das war ja grandios gewesen, wie er es gemacht hat.
Ja.
Aber es reicht halt einfach nicht zu provozieren, sondern die Witze müssen so gut sein. Das muss ich hier doppelt den Boden haben. Und das, was er gemacht hat, ist einfach irgendetwas gewesen.
Es war einfach furchtbar gewesen.
Ja, also ich meine, man kann ja heute von ihm halt, was man will, aber der hat das damals halt recht fein gemacht und hat sich auch selber hops genommen und hat schon sehr, sehr edgy Sprüche gebracht, aber hat einfach, du hast einfach gemerkt, es ist ihm scheißegal gewesen. Hat auch so irgendwie so, dann erzählt, mit dem ist er sogar eingestiegen irgendwie, er sei jetzt gerade hier angefahren in das Beverly Hilton Hotel und auf seinem Numberplate, also auf dem Ding von seiner Stretch-Limo hat 666 geheissen und so. Und wahrscheinlich ist das gemacht worden von der Felicity Huffman. Das ist die, die wegen Schmiergeld die Schauspielerin, die wegen Schmiergeldaffäre in den Knast gekommen ist. Und dort tust du offenbar eben Nummernschilder offenbar herstellen in den USA. Und die Leute alle so, und so.
ja, der hat ein paar, also der hat ein paar üble Sprüche abgeladen.
Aber der Kimmel ist schon ein bisschen braver gewesen, oder?
Oscars ist jetzt nicht so der Ort, glaube ich. Sie haben auch, eben der Ricky Gervais hat auch immer gesagt, also bei den Golden Globes, das ist dort, wo die Leute saufen und so. Und bei den Oscars tut man sich ein bisschen mehr zusammenreissen und also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, googelt mal Joe Coy, es ist wirklich furchtbar, es ist noch lustig. Er hat dann auch noch selber gemerkt, scheiße, meine Witze kommen überhaupt nicht an und hat dann auch von die Schuld, während seinem Auftritt hat er gesagt, ich schreibe die Gags gar nicht selber, nur es ist nicht meine Schuld und so. Also es ist wirklich, wirklich furchtbar. Aber ja, zurück zu den Oscars, der grosse Gewinner. Ich mache jetzt nicht den Witz, den Flachwitz, nachdem ich mich über den Joe Coy beschwert habe, dass der Oppenheimer eingeschlagen hat wie ein eben. sondern eben, er hat gewonnen, 7 Oscars, darunter der beste Film. Natürlich beste Regie für den Chris Nolan, beste Schauspieler für den Cillian Murphy und beste Nebendarsteller für den Robert Downey Jr. Es ist für alle drei der erste Oscar überhaupt in ihrer Karriere, muss man auch noch sagen. Der Nolan ist 8-mal nominiert gewesen, aber hat ihn erst jetzt zum ersten Mal gewonnen. Und der Robert Downey Jr. habe ich auch einfach mega toll gefunden, weil seine persönliche Story ist einfach crazy. Also der hat in den 90er Jahren, ist er ja so derart im Drogen- und Alkoholsumpf abdriftet. Der hat auch ganz eine furchtbare Kindheit scheint gehabt, wo sein Vater ihn schon als Kind, als 8-Jähriger Koks gegeben hat, zum Koks und so. Also wirklich ganz schlimm. Und es hat viele Leute gegeben damals, wo gedacht haben, also das Jahr 2020 wird der Mensch nicht erleben. Never ever. Der ist am Arsch. Und 2008 kommt halt die Rolle mit Marvel und Iron Man, wo sein Leben komplett verändert. Wo überhaupt die ganze Industrie, Filmindustrie völlig verändert hat. Oder? Und heute zum Oscar also ein bisschen so König war. Das ist eine krasse Story, die ich auch wieder schön gefunden habe.
Hey, aber hast du gesehen, er hat doch den Preis, hat mir das Ding überreicht, hätte er ihm sollen überreichen, der von letztem Jahr, wie heisst er, wo bei Indiana Jones das Kind gespielt hat.
Ah, der Shorty gespielt hat.
Und er hat ihn eben einfach ignoriert. Wirklich? Der andere ist hinter dir gestanden, hat mega freudig wollen die Hand schütteln und dann das Zeug beginnt, hat er ihn einfach ignoriert.
Oh no!
Und du weißt, also weißt du, er hat ihn gesehen, darum du checkst, fragst du nämlich Dinge schon. Weil ich finde schon, der Downey Jr., ich finde, der wirkt nicht jetzt wie die sympathischste Person. Nein. Also der wirkt schon recht hochnäsig. Darum finde ich, kann der die Figur auch sehr gut spielen. Also, der steckt schon in die Tony Stark im Inneren, habe ich
das Gefühl. Es haben ja viele Leute gesagt, er hat eigentlich immer sich selber gespielt als Tony Stark. Aber er hat auch wie so einen Stereotyp gesetzt für die Rolle. Also wenn du auch MCU-Film später schaust, viele Figuren sind eigentlich Tony Stark, einfach in grün. Es ist schon ein krass, was er bewirkt hat mit dieser Rolle. Das finde ich schon. Aber eben, bei Oppenheimer hat er wieder mal etwas ganz anderes gespielt und vor allem hat er mal wieder geschauspielert und er hat auch damals schon gesagt, hey, ich habe mich richtig umgewöhnen nach all diesen Marvel-Filmen. da komme ich ans Set von Oppenheimer und ich bin da umgeben von Künstlern und von genialen Menschen und ich muss wieder auf das Niveau kommen, dass ich mit denen kann mithalten kann.
Das ist abwertend gegenüber dem Cast in diesen Superheldenfilmen. Da ist einfach so der Pöbel da, weißt du, so den 0815 Leute da. Aber
ich glaube nicht. Also weißt du, abwertend, ich glaube, es ist immer noch eine Comicverfilmung. Also es ist, er hat ja schon mehr als 100 Mal gesagt, dass die Rolle auch für ihn lebensrettend war. Also er hat seine Dankbarkeit gegenüber dem Marvel-Universum mehrmals schon Ausdruck verletzt. Und ich glaube, das war nicht irgendwie ein Gesicht, um seinen Schauspielerkollegen zu sagen, ihr seid schlechte Schauspieler, weil es machen auch verdammt viele A-List-Schauspieler mit bei Marvel, sind, glaube ich, definitiv keine. Und all die Leute reden auch immer von ihm, er war immer ein bisschen der Leader gewesen von dieser ganzen Truppe und die schauen zu ihm auf und so. Also ich glaube, da ist nicht irgendwie eine Beleidigung gemeint, aber wir wissen, was er meint, wenn er sagt, hey, ja, ich habe jetzt 10 Jahre lang immer die gleiche Rolle gespielt in einem Comic-Dings-Universum. Ja, und jetzt bin ich halt bei Oppenheimer und dem Chris Nolan und das ist halt wieder etwas ganz anderes und habe ich seit 10 Jahren halt nicht mehr gemacht. Muss ich auch wieder ein bisschen reinkommen, ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Mega, ich glaube, Setting, ja. Ich glaube, mehr das, genau, ich habe das Gefühl, es geht nicht einmal unbedingt darum, dass die Schauspieler jetzt besser sind. Ich glaube, dass...
Ja, nein.
Ich habe nicht den Eindruck, oder ich meine, ich habe keine Ahnung, aber was man auch so von den Interviews gehört hat, dass dort halt das Setting, das Ganze ist wie auch ein bisschen professioneller, weil, ich meine, die Messlatte wie in einem Marvel-Film ist einfach ein bisschen tiefer und irgendwie vor diesen CGI-Hintergründen und oder? Ich glaube, dann ist es wie ein bisschen anders als jetzt da, wo es um einen Atombombenfilm geht mit so einem Regisseur und so. Ja.
Voll, voll. Also ich finde auch, Oppenheimer ist ein absoluter verdienter Abräumer. Es hat andere Filme gegeben, zum Beispiel Martin Scorsese in Killers of the Flower Moon, von Apple produziert, wo auch bei den Kritikern extrem gut weggekommen ist. Und auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Nominierungen, aber auch x Nominierungen gehabt hat und kein einziger Oscar gewonnen hat, finde ich jetzt zum Beispiel gerechtfertigt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Killers of the Flower Moon nicht so gut gefunden. Ich habe ihn recht einschläfernd gefunden.
Geht ja irgendwie 4 Stunden, oder nicht?
Ja, gab 4 Stunden. Ich habe ihn recht überbewertet gefunden. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass das ein Film ist.
Und Scorsese hat ja sowieso schon genug Oscars, oder?
Ja, das kann man ja so sagen. Also, der also. Hat mehr als genug gewonnen. Aber zu Recht auch natürlich mit was sind Departed, Scarface. Nein.
Irishman. Ich bin nicht sicher,
ob Scarface. Irishman natürlich. Der Pate. Jetzt weiß ich auch nicht auswendig, welchen Teil. Aber,
es sind einfach alle schon eine Weile her. Aber ich finde, man merkt es den Regisseuren dann zum Teil auch ein bisschen an, dass die machen jetzt wie sich ihr eigenes Ding und irgendwie, eben genau, dann machen sie das einfach immer so saulang. Also.
Genau. Und überhaupt, also apropos Scarface, Al Pacino, sein Auftritt, habt ihr den gesehen?
Nein, aber es ist irgendetwas schlimm gewesen.
Es ist sehr ein schräger Auftritt gewesen. Er ist der, der am Schluss eben dann den wichtigsten von allen Oscars übergeben hat, nämlich den Oscar für die Kategorie «Beste Film». Und ich möchte euch vorstellen, der kommt so langsam schlurfend und wankend so ein in Richtung Podium. So leicht besoffen irgendwie, hat man das Gefühl, oder verwirrt. Und dann steht er da mit seinem Ding und sagt so, hey, ja, es sind 10 wundervolle Filme nominiert, aber nur einer kann gewinnen. Und um das jetzt zu sagen, muss ich das Kuvert aufmachen und das mache ich jetzt auch. Und meine Augen sehen Oppenheimer. Ja. Genau so. Ich habe wirklich genau so. Und die Leute so,
nein.
Wait, hä? Hat jetzt gerade Oppenheimer gewonnen? Ja, okay, wir klatschen und so. Kamera, Regie, alle so völlig unvorbereitet. So, what the fuck ist jetzt gerade passiert? Nicht von «And the Oscar goes to» oder so etwas. Und irgendwie so, «My eyes see Oppenheimer, yes». Yes.
Ist einfach schon ein bisschen senil oder so? Der ist auch schon sicher in 80 oder so, oder?
Er ist auch schon sehr alt. Er hat wirklich in dem Moment ein bisschen senil gewirkt. Ich glaube, das Problem ist eben, du siehst ein bisschen Opfer von der ganzen Organisation, wo im Nachhinein hat man herausgefunden, dass der Plan normalerweise, der Vorgang ist ja, hey, du kommst rauf und sagst, das sind die 10 nominierten Filme und dann werden die nacheinander aufgezählt, oder? bevor die Kamera da, bevor der Gewinner verkündet wird. Und er hat das einfach wie nicht gemacht und der Grund ist, dass Produzenten ihm gesagt hat, er soll nicht mehr, weil es geht einfach zu lang, wenn man jetzt auch nochmal alle 10 Filme nochmal schön in einem Video rein tut und das Show geht schon zu lang. Und dann hat er eigentlich noch einen Partner auf der Bühne, theoretisch Michelle Pfeiffer, wo aber kurzfristig, ganz, ganz kurzfristig hat müssen absagen, wie wegen familiären Gründen. Und dann steht er plötzlich alleine da und muss einfach direkt zum Gewinner gehen und irgendwie ist er, glaube ich, selber in dem ganzen Ding ein bisschen verwirrt gewesen, was jetzt sein Job ist auf dieser Bühne und ja, es ist nicht nur seine Schuld. Also, es ist definitiv auch. Und das haben sie auch im Nachhinein, also, das haben sie auch bestätigt von den Organisatoren, dass das tatsächlich so geplant war, dass er die Nominierte nicht vorliest Und ja, das hätte man irgendwie ein bisschen besser können machen. Das hat auch Kritik natürlich gesorgt, weil, ja, hey, nominiert zu werden ist ein Meilenstein in deiner Filmkarriere. Und
ich meine, also eben, dass das Show zu lang ist, das kann sein, aber das ist jetzt beim grössten Award näher, musst du sparen, indem du die 10 Nominationen nicht nennst. Wenn du kannst ja an anderer Stelle sparen. Das ist wirklich so
ein
ja, da schreibt mir jetzt auch so. Ich habe noch interessant gefunden, der Anime, der dritte Film, wie heißt Best, wie heißt die Kategorie? Best Animation?
Ja, Best Animation, Animated Film, ja.
Er hat ja wieder den gut, es ist nicht im Studio Ghibli, glaube ich, aber einfach der gleiche.
Hayao Miyazaki.
Genau. Und dort habe ich eigentlich gefunden, das ist irgendwie schon schade, der gönnt einfach immer, auch wenn jetzt der Film, der ist ja nicht überragend. Aber es ist einfach irgendwie so, die Filme sind immer irgendwie langweilig. Es hat meistens einfach einer drin, der steht immer außer Konkurrenz. Gar nicht unbedingt, aber viel besser ist, sondern einfach schon wegen irgendwie, wie er positioniert ist. Dann ist einfach, die müssen gar nicht kommen. Könnt ihr mir gerade vorher schon geben. Könnt ihr mir gerade heimschicken.
Hat man wahrscheinlich, meinst du ein bisschen so, der, ja, es ist vom Hayao Miyazaki. Sorry, Tommy, du hast es besser können aussprechen.
Ja, der.
Hayao Miyazaki.
Danke.
Ja, genau. Aber er ist ja nicht einmal gekommen, Phil. Das ist jetzt geil, oder? Er ist ja gar nicht dort vor Ort gewesen. Das ist ein hoher Boss-Move. Er weiss wahrscheinlich, er wird eh gewinnen. Und sie schicken sich schon heim. Ich kann gar nicht vorbeikommen.
Ich habe es einfach schön gefunden für die Kategorie, dass wieder mal ein 2D-animierter Film, also ein zeichneter Film, gewonnen hat und nicht ein computeranimierter Film. Obwohl andere natürlich, also auch der Spider-Verse, zum Beispiel der zweite Teil, ist ja nominiert gewesen, der wäre auch für mich ein absolut verdienter Sieger gewesen. Aber einfach schön für die Craft, für die Dings. Ich glaube, im Nachhinein hat man auch gesagt, Disney, selbst wenn sie würden wollen, könnten sie heute gar keinen zeichneten Spielfilm mehr machen, weil sie einfach das Know-how nicht mehr haben mittlerweile, beziehungsweise ausgelagert haben. Also die sind jetzt alle so derart auf Computeranimationen ausgerichtet. Ja, ich finde es schön. Ich finde es schön für die Industrie, dass da mal wieder ein 2D-gezeichneter Film gewinnt.
Sicher, sicher.
Und der Auftritt von Ryan Gosling ist für mich mein persönlicher absoluter Highlight gewesen.
Habe ich auch schon gesehen.
Der Ryan Gosling, der hat «I am Ken» gesungen. Natürlich der Song aus dem Barbie-Film. Ist natürlich auch für den Oscar nominiert gewesen, der Song selber. Und ich finde es einfach geil, weil er beweist einfach, wie er unfassbar männlich und sau cool ist. Und trotzdem da kannst du da und wirklich in den homoerotischsten Träumen in Pink und Küssli auf den Wangen und Take My Hand und so und Feel the Kennergy und da einfach so einen geilen Song rauslässt und irgendwie alle fühlen es total und die ganze Choreografie im Saal ist hervorragend, wie schon im Film, oder? So maximal absurd und trotzdem, du fühlst es irgendwie total. Und er hat ja dort auch schon Golden Globes. Bei den Golden Globes hat er ja noch den Preis für den besten Song, Filmsong abgeräumt. Und das haben mega viele Leute dann aber irgendwie wiederum, also er selber auch, gefunden, so, hey, im Barbie-Film geht es eigentlich um Barbie und der Song von der Billie Eilish, What I'm Made For oder so, ist eigentlich der Song vom Film, das Thema vom Film, um was sich alles dreht. Und I'm Ken ist einfach so ein, ja, das ist einfach da der Song, ja, aber es geht nicht um den Ken im Film. Es ist nicht der Ken, der da. Und was macht unsere männlich dominierte Gesellschaft? Ja, wie feiert der Ken? Der bekommt den Preis. Und es ist wieder, der bekommt alle. Alle reden über einen Ken und alle anderen Themen vom Film werden völlig vergessen. Ist dort auch ein bisschen Kritik an den Golden Globes gewesen. Bei den Oscars hat man das dann korrigiert und Billie Eilish hat den Oscar für den besten Song gewonnen. Zu Recht, ist auch ein fantastischer Song mit sehr, sehr berührende Texte und ja, für mich drum. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben die Oscars 2024 eine gute Figur gemacht. Kann auch.
Ja, vielleicht noch kurz. Was haltet ihr vom schwebenden Kuvert?
Was?
Haben das schwebende Kuvert gesehen? Hat niemand von euch hier Wrestling geschaut früher noch? Es ist ja der John Cena, auf der Bühne gesehen.
Ah, das meinst
du? Ah, der.
Der Splitterfasernackte.
Genau, weil der hat immer, das ist so ein Insider-Gag mittlerweile. Der ist ja immer noch Wrestler und ist lange Jahre einer von den Top-Wrestlern auf der Welt gewesen. Und der hat so eine Catchphrase gehabt, you can see me, weil er immer irgendwie mega schnell war und von hinten angegriffen hat, you can see me und so. Und das ist nachher einfach so in Mainstream übergegangen und ad absurdum geführt worden, so, du kannst ihn ja nicht sehen. Ergo, es ist ein schwebender Envelope. Also ja, wieso ist er dort schon sein, but you can't see him. Und so, das, aber das ist, ich glaube, das ist ihm in der Wrestling-Welt geblieben.
Das ist im Hollywood-Dings.
Ja, du siehst auf YouTube, im YouTube-Video von all seinen Auftritten und gesagt, siehst Dutzende von Leuten, die sagen so, wow, a floating overlap. That's magic.
Geil. Der ist schon geil. Der irgendwie, wie der kann auch irgendwie über seiner Person starten.
Ja.
Der
ist mega. Ja, der ist sehr down to earth. Und man muss wirklich sagen, also, da kennt man natürlich nicht wie einen The Rock oder wie irgendwie früher oder Hulk Hogan in den 90ern, wo einfach über die Industrie raus bekannt worden ist. Ja, aber für das macht er es jetzt richtig gut. Und
Hey, Phil, hast du noch mitbekommen, dass der Ludwig Göransson, der Gewinner für Oppenheimer für die Musik, dass der über Games abgehatet hat bei seiner Speech?
Nein, was hat er gesagt?
Er hat gesagt, er bedankt sich bei seinen Eltern, dass sie ihm früher keine Konsole, sondern ein Musikinstrument geschenkt haben.
Oh, du Wichser!
Das ist nicht so gut angekommen, sagen wir mal. Auf Twitter natürlich alle, die irgendetwas mit Game-Entwicklung zu tun haben und so, sind auf Barrikaden gegangen und haben gefunden, Game-Soundtracks sind sowieso besser als Film-Soundtracks heutzutage. Und
gut, was ist das für ein scheiß Kommentar?
Der ist nicht so alt.
Er ist recht jung.
Er hätte vor allem einfach können sagen, danke den Eltern, dass ich mir ein Musikinstrument gesagt
habe. Genau. Das ist ein völlig unnötiger Anfick.
Der Punkt ist, oder wenn er irgendwie in den 80er aufgewachsen ist, kann man fair sagen, ja gut, das ist Game-Soundtrack halt noch nicht gleiches Thema gesehen.
Aber das Ende ist ja, vielleicht hat das einfach gar nicht so gemeint, aber das Ende ist ja... Aber kannst du auch Gamer und Musik machen?
Selbstverständlich.
Ja, das ist echt, also, so wie ich es gemeint habe, zum Glück hat er seine Zeit nicht verschwendet mit Gamen, sondern hat Musik gemacht. So. Das ist so quintessent.
Die können noch ein Twitch-Streamer werden, weißt du? Also gut. Also, das sind sie, die Oscars. Und mal schauen dann für die nächsten. Dann hüpfen wir eins weiter und gehen zum vielleicht berühmtesten Photoshop-Fail. Wo sich im britischen Königshaus ereignet hat. Was ist denn passiert, Flo?
Die Princess Kate hat offenbar mit Photoshop umgebastelt. So in a nutshell. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also die Prinzessin Kate, und sie heisst tatsächlich Kate Middleton, du hast recht gehabt. Die hat den Namen nicht angenommen, vielleicht darf man das auch nicht. Ist ja gleich. Auf jeden Fall, die hat... Operation gehabt, irgendwann in der Bauchgegend, was genau, weiß man nicht, und ist sehr, sehr lang aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und das hört man sogar schon bei uns, wenn das passiert. Und in Großbritannien ist das ein riesen Ding. Also so mehr als 3 Tage ohne News von den Royals ist ein absoluter Skandal und sehr ungewöhnlich. Und dann haben natürlich die Verschwörungstheorien und die Spekulationen zu ihrem Gesundheitszustand sind losgegangen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja der Prinz Charles hat ja leider eine schwere Erkrankung und so, wo man jetzt nicht sicher ist, wie es weitergeht. Und dann hat sie dem irgendwie entgegenwirken und am 10.3., das ist in Großbritannien, ist der Muttertag eben dann, nicht im Mai, hat sie dann, beziehungsweise ist das Vati umgegangen von ihr mit ihren 3 Kindern. Wo so offensichtlich und zum Teil auch so schlecht gefotoshoppt ist, dass es sogar von Reuters und all den Agenturen wirklich zurückgerufen worden ist. Also man hat sich dann entschuldigt für die Publikation und so. Und das ist ein riesiges Ding, das machen sie wirklich sehr selten. Und dann haben gesagt, ja, nein, und das geht gar nicht und so. Und dann irgendwann ein paar Tage später, nachdem dort Spekulationen umgegangen sind, was das jetzt für einen Grund hat, hat es dann auf dem offiziellen royalen Ex-Account, Ex-Twitter, hat es dann geheißen, ja, ich, wie viele andere Leute auch, habe ab und zu Freude ein bisschen mit Photoshop umzubasteln und das ist mir halt nicht so gut gelungen, quasi MFG Kate. Und
aber und, weißt du, die ist doch früher gerade Fotografin gewesen oder so, oder?
Also das die selbst, Maxi.
Die hat doch, das habe ich irgendwo gelesen, die hätte das eh nicht selber gemacht. Also das nehme ich jetzt einfach mal an.
Das ist eben genau nicht, die Sache. Aber das ist halt genau das, was man sagt. Sie macht das, hat tatsächlich das selber gemacht. Ja. Also sie betreut quasi den Account selber. Und das ist etwas, was sich jetzt wohl ändern soll, weil das Königshaus schützt seine eigenen Mitglieder offenbar nicht genug gut, dass man da nicht professionelle Leute so einen Account betreuen, sondern sie selber. Und dann passiert genau so Lapsus, oder?
Vor allem, sie sind ja sehr darauf bedacht, auch in ihrer Aussenwirkung, oder? Also es wird ja alles doppelt und dreifach abgestimmt, oder? Das ist so, da wird ein halbes Jahr diskutiert, welche Farbe denn die Socken haben, was sie irgendwie im September zu welchem Empfang anlegt, in Gott weiß wo.
So beknackt.
Und dass sie dann einfach da so eine Message rausgehauen hat, wo geheißen, ja, also ich selber habe einfach daheim in meinem Palast am Photoshop gesehen.
Ja. Flo, tust du ihr so eine Einladung schicken für unseren nächsten Photoshop-Kurs, den wir dann haben?
Klar. Meinst du, es längt noch bis am Montag?
Ja, sicher. Sie kann auch per Teams teilnehmen.
Okay. Ja, aber
es ist natürlich schon eine absurde Situation, oder? Also wie du gesagt hast, seit 3 Monaten oder irgendwie hat man keine wirkliche öffentliche, ich glaube, das letzte öffentliche Foto von der Kate ist Ende Dezember rausgekommen. Seitdem hat man sie nie mehr gesehen. Alle sind sich schon am Fragen, wo bleibt sie? Selbst wo sie aus dem Spital entlassen wurde, es gibt keine Bilder, wie sie das Spital entlassen hat. Gerüchteküche, ist sie in einem künstlichen Koma? Ist sie von Aliens entführt worden? Was weiß ich?
Aliens.
Es wäre irgendwie ist so einfach, ein Lebenszeichen von sich zu geben mit einem Foto, um zu sagen, nein, hey, da, es geht mir gut. Und offenbar ist man dann am 10. März genau auf die Idee gekommen. Und jetzt ist das Foto, das Beweisfoto, dass sie alles in Ordnung ist, ist auch noch gefaked as fuck. Oder? Ja, und jetzt kommt
es.
Also, das hilft jetzt irgendwie nicht, oder?
Wobei man muss sagen, also vieles, wenn man jetzt das aus einer Laienperspektive anschaut und nicht wie jemand, wo tagtäglich mit dem arbeitet oder sogar Fotografin ist. Zwei Sachen sind ein bisschen okay, ein bisschen komisch, aber die anderen Photoshop-Fails muss man einfach sagen, so, also der Average Joe könnte das nicht besser. Also da habe ich auch gefunden, so, ja, okay, wenn du genau anschaust, siehst du es, aber...
Sie haben sie ja veröffentlicht, all die Agenturen, also so offensichtlich also nicht gewesen. Ja. Oder?
Nein, du siehst einfach eine Sache, wenn du genau anschaust, siehst, und das ist einfach so, wie kann sie so lange Arme haben?
Ich habe es gar nicht angekriegt, wie das
Bild. Also es gibt The Verge hat sehr schön wirklich so die 5 grössten Fails an dieser ganzen Fotomontage so hat so Detailshots publiziert. Und es ist halt, sie sitzt dort, hinter ihr sitzt der Älteste, das ist der Arthur, glaube ich.
Ist völlig wurscht.
Ist ja gleich. Also hinter ihr steht ihr ältester Sohn und die beiden Jüngeren, also ihre Tochter und ihr jüngere Sohn, hat sie dann so im Arm. Und das sieht einfach ein bisschen lächerlich aus, weil die stehen auch ein bisschen entfernt von ihr und du hast das Gefühl, so Gott, die hat ihr uhuere Arm, weißt du so. Mit diesen Armen müsstest du eigentlich mindestens 2,40 Meter groß sein. Und das ist so ein bisschen okay. Das ist das eine. Und dann ihrem jüngeren Sohn hat sie auch die beiden, also Zeig- und Mittelfinger irgendwie abgehauen. Wenn es genau anschaut,
ist ja,
so,
stimmt, ja.
Okay.
Hey, weil ich, wenn ich das anschaue, also ich sehe, es ist sogar eingekreist, das ich nicht sehe. Mich würde es täuschen. Ich habe gemeint, die haben noch verschiedene Schuhe, aber das stimmt doch gar nicht. Ah, mal stimmt, jetzt sehe ich es auch, der eine Schuh hat Absenz, glaube und der andere nicht.
Das ist einfach irgendwie zusammengeschustert, das Bild. Das ist
schon ein bisschen komisch, ja, das stimmt. Aber das ist gar nicht markiert auf dem Fail.
Ja, jetzt sagen natürlich alle, hey, dass, also wenn das Bild gefaked ist und so, wer weiß, was sonst noch alles gefaked ist, vielleicht ist das nicht einmal natürlich. Sie auf dem Foto, sondern irgendwie sonst noch, whatever, oder? Das ist jetzt sind es natürlich heiß, ist die Gerüchteküche noch heißer.
Vielleicht am ist Leben Diana aber doch noch am Leben.
Ah, vielleicht.
Bestimmt.
Ja, lustig. So, das passiert, wenn man Photoshop umbastelt.
Genau.
Aber das Bild, was ich einfach lustig finde, generell, das Bild sieht irgendwie, also sie lachen alle sehr fest, aber wie wenn jetzt noch eine Zeitung so nicht nebendran wäre, von irgendwie so geiselhaft.
Ja, also mit dem Datum, aktuellen Datum als Beweis. Das fehlt noch.
Ja. Sehr gut.
Absolut. Ja. Und was ich halt auch krass finde, ich meine, ich verstand durchaus Genetik und so, aber der ältere Sohn, wenn das anschaut, so, da siehst du, also Prinz William at its best, wirklich.
Ja.
Das ist so
vor allem der junge Prinz William,
wie krass, wie krass.
Ist definitiv sein Sohn, also wahrscheinlich auch seine Mutter.
Shadow of Sight.
People Magazine, Techtelmechtel.
genau. Bauen wir ab jetzt jedes Mal.
Ja.
Also komm, dann wir kommen wir zum nächsten Fail. Hat nicht mit Photoshop zu tun, aber es hat mit Warner Bros. Zu tun, wo einfach ja, ein bisschen eigenartige Business-Entscheidungen gefällt hat oder fällen wird. Tommy.
Genau, Warner Bros. Discovery hat ein paar Aussagen getätigt und ein paar Sachen gemacht, die ein bisschen fragwürdig sind, wo man sich fragt, wie kommen wir auf das, was ist, wie, was für einen Überlegungsprozess führt zu so einer Entscheidung. Also, letztes Jahr hat Warner Bros. Discovery, beziehungsweise Warner Bros. Games, heisst Subdivision, glaube ich, hat Hogwarts Legacy rausgegeben. Hogwarts Legacy, Luca, du bist ein riesen Fan davon, oder?
Game
of the Year ist es für dich. Yep. Für viele andere auch. Es ist in gewissen Territorien ist es das meistverkaufte Spiel in diesem Jahr gewesen. Also noch vor Call of Duty und so anderen Kassenschlager, die Jahr für Jahr eigentlich auf Platz 1 sind. Über 20 Millionen Mal verkauft, glaube ich. Ich weiß gar nicht wie viel, aber einfach ein Überhit ist das gewesen, oder? Und Warner Brothers hat aber auch ein anderes Game rausgegeben in den letzten 12 Monaten, das recht gefloppt ist. Nämlich im Februar von diesem Jahr. Suicide Squad. Suicide Squad war ein Live-Service-Spiel. Also ein Spiel, das primär designt ist, dass man es online spielt, mit anderen spielt und dass es immer wieder neue Content gibt. Dass man zurückkommt ins Spiel, noch ein bisschen mehr Geld ausgibt und nach 2 Monaten, 3 Monaten, 4 Monaten, also laufend mit neuem Content versorgt wird. Das war der Plan, aber das Spiel ist extrem gefloppt zum Launch und niemand hat es gespielt. Es hat sich extrem schlecht verkauft. So. Das ist so wie die zwei Extreme, oder? Von Games, die Warner Brothers im letzten Jahr rausgegeben hat. Und jetzt hat es vor ein paar Tagen, letzte Woche irgendwann, hat so ein Event gegeben von Morgan Stanley. Das ist so eine Investmentbank. Die haben verschiedene Leute, CEOs, eingeladen, um über Geld und Kapitalismus reden, nehme ich mal an. Ja, was man halt so macht am Event.
Money.
mit Geld verbrennen und Zigarren anziehen.
Genau, wie man sich so vorstellt.
Da fühle ich mich noch an das Meme erinnert von den lachenden älteren Herren. Wisst ihr welches?
Nein.
Ah, muss ich euch noch schicken.
Wisst ihr ja nicht, aber so.
Rich Man Love.
Mit so einem Monokel.
Ich schicke
auf jeden Fall, der CEO von Warner Bros. Discovery hat dort eine Rede gehalten an diesem Event. Und er hat die zwei Games als Beispiel gebracht und gesagt, dass sie halt recht volatil das ganze Gaming-Umfeld, oder? Du weißt halt nie, wenn du das Game rausbringst, wird es jetzt gut performen oder nicht. Und über das haben wir ja auch schon geredet in den letzten paar Wochen. Oder Games werden immer wie teurer. Es ist ein riesen Invest, den du machst und wenn du es rausbringst, wenn es floppt, hast du halt einen riesen Verlust gemacht und das Geld kommt nicht mehr zurück. Aber seine Konsequenz oder seine Schlussfolgerung aus dem, was im letzten Jahr passiert ist, ist, dass Warner Brothers in Zukunft mehr Live-Service-Games machen wird. Also sie haben ein Singleplayer-Game gehabt, das jegliche Rekord gebrochen hat. Sie haben ein Live-Service-Game gehabt, das gefloppt ist und die Konsequenz ist, wir müssen mehr Live-Service-Games machen.
Das ist so
natürlich,
dumm.
Im Kontext von den Leuten, die so ein Morgan Stanley-Event sind, macht es natürlich Sinn, so etwas zu sagen, oder? Weil Live-Service ist, ja, es generiert immer wieder Umsatz. Aber zuerst zu sagen, oder, dass die zwei Beispiele zu nennen an dieser Rede und dann zu sagen, das ist die logische Konsequenz, was wir jetzt machen, ist einfach fucking weird. Und es sorgt für riesige Diskussionen und so. Wieso machen sie das? Ich habe noch eine Quote aus ihrer Rede, die recht lustig ist. Der CEO hat gesagt, wie können wir, anstatt nur ein einmaliges Konsolenspiel auf den Markt zu bringen, ein Spiel entwickeln, das sich zum Beispiel um Hogwarts Legacy oder Harry Potter dreht und ein Live-Service ist, bei dem die Menschen in dieser Welt leben, arbeiten, bauen und spielen können.
Arbeiten.
Das nächste Harry Potter Game wird, eben, das habe ich im Fall schon gehört, dass das könnte jetzt ein Live-Service Game werden. Und ja. Ich meine, klar, ein gutes Live-Service Game. Das ist klar, ist gut. Wie jedes gute Game ist gut.
Ich glaube, das ist es, ja, oder? Also die Konsequenz ist, mach mehr gute Spiele und weniger schlechte Spiele. Also.
Genau, und Live-Service, also eben Helldivers jetzt zum Beispiel, oder? Das ist ein super Beispiel für ein Spiel, wo gut funktioniert hat, wo es einfach gut ist. Aber ich glaube, das Problem ist immer, wenn du probierst, irgendwie über eine existierende IP oder ein existierendes Konzept, irgendwie das Live-Service-Zeug überzustülpen. Wenn wir jetzt vorstellen, was sie mit einem Hogwarts Legacy oder mit einem ähnlichen Spiel in einem Live-Service-Umfeld machen, dann habe ich schon jetzt kein Interesse dran. Es wird einfach langweilig, repetitiv und einfach voll mit irgendwelchen Microtransactions, die einfach nerven und einfach langweilig, wie es halt Suicide Squad ist, oder?
Ich glaube, gerade das Harry Potter im Fall. Ich habe das letzte Mal wieder gespielt und habe dann auch gefunden, also ich habe es am Anfang auch echt geil gefunden und dann, jetzt, wenn du so reinsteigst, merkst du, vieles ist schon sehr oberflächlich, was du dort machst und ich habe das Gefühl, wenn du da jetzt noch ein Live-Service draus machst, statt auf dem aufzubauen und das Ding wie so ein bisschen mehr
besser zu machen im nächsten Jahr. Also
ich habe es katastrophal, wenn du das Live-Service machst. Das wird so völlig ein persönlichkeitsloses...
Seelenlos.
Ja, seelenloses Game. Schlimme Befürchtungen.
Also wie konkret genau haben irgendwie so Beispiele? Was könnte so Live-Service bedeuten, wo wir genau schlecht finden?
Ja, du meinst, das hätte dann einfach statt, dass es halt irgendwie eine grosse Story hat, ist dann eben halt alles mit irgendwie Events verbunden und du bist natürlich dann auch nicht allein unterwegs, was ja auf eine Art kann witzig sein. Aber eben, es ist dann mega oft, du machst einfach dann so generische Sachen, weil es geht ja darum, dass du das immer wieder kannst machen, oder? Dass du das tausendmal
machst. Dass möglichst lange dran bleibst, möglichst viel Geld ausgehst über eine lange Zeit, das ist echt so. Und das führt halt dann zu so mega repetitiven Spielmechaniken. Wie eben zum Beispiel in Suicide Squad, das ist wirklich eines der langweiligsten Spiele, die ich je gespielt habe. Es einfach, du machst immer wieder das Gleiche und du merkst so, der Gameplay-Loop ist darauf ausgerichtet, dass halt tausendmal, dass es einfach so grindy ist, dass du viel Zeit musst investieren musst, um an irgendetwas Cooles zu kommen. Und die Motivation ist halt, dass du mit anderen Leuten spielst und die dann halt coole Ausrüstung haben und die willst du haben. Und um die zu haben, musst du viel Geld investieren oder viel Zeit investieren und so. Und
was vielleicht genau das Beispiel ist, so la, du hast Batman Arkham Asylum, wo ja, oder ist, glaube vom gleichen Studio nachgekommen, oder? Als würdest du sagen, nehmen wir Batman Arkham Asylum und machen ein Live-Service-Game draus und dann kommt Suicide Squad raus.
Wenn das gleiche bei Harry Potter bzw. Hogwarts Legacy passiert, dann wird das nächste Game. Das kannst du nicht drauf freuen, Luca.
nein.
Ich hatte einfach einen geilen Multiplayer-Mode bei Hogwarts Legacy geil gefunden. Das ist
MMO-Style-mäßig, dass alle in dieser Schule. Ja, das wäre schon auch ein geiles. Aber ich finde halt Singleplayer-Games wie oder auch Spider-Man jetzt auf der Sony ist auch so ein Beispiel. Ich finde es einfach auch geil, eine Story zu haben mit Anfang, Mitte, Schluss.
Ich meine zusätzlich.
du kannst ein Spiel auch die ganze Spannung vom Spiel ganz anders die Dynamik, die Dramaturgie ganz anders aufbauen und aufgelesen und vor allem kontrollieren irgendwie in dem Setting, im Gegensatz zu einem Live-Service-Game, wo halt einfach schwierig ist, so zu machen, dass es irgendwie tatsächlich dramatisch und irgendwie eine Dramaturgie dahinter hat, aber ja.
Apropos Sony und Spider-Man, gut, dass du es erwähnst, weil auf anderer Seite bei Sony werden eben Live-Service-Games cancelled. Es ist rausgekommen, wo Insomniac gehackt wurde im Dezember, ist es noch gewesen, dass sie tatsächlich an einem Live-Service-Multiplayer-Spider-Man-Spiel gearbeitet haben, wo aber Sony dann gefunden hat, kommt wahrscheinlich nicht gut. Und jetzt vor ein paar Tagen sind zwei Trailer geleakt zu dem, wo glaube ich, noch aus dem originalen Dump, also wo sie gehackt wurden, dort irgendwo drin waren, aber erst jetzt entdeckt worden. Und da siehst du tatsächlich halt, wie fünf Spider-Männer und Frauen durch New York ziehen und Bösewichte verprügeln. Und das sieht eigentlich schon, also nicht weit fortgeschritten, das ist so ein Konzeptvideo und so, aber es gibt schon einen recht guten Eindruck, wie das hätte funktioniert. Aber das ist jetzt ganz gecancelt worden.
Und wie, mit welcher Begründung bei Ihnen, dass es gerade ganz anders ist als bei Warner Bros?
Ich glaube, mit der gleichen Begründung, wieso The Last of Us Multiplayer-Spiel gecancelt ist worden. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein All-in- oder Nicht-Ding. Also entweder siehst du bei einem Live-Service-Spiel hat wirklich das Studio, das so entwickelt, oder? Das ist schon ein Commitment, wenn du so etwas machst, weil du schaffst an dem jahrelang, oder? Dann machst du vielleicht gar nichts mehr anders. Dass da wie genug Ressourcen vorhanden sind und das Gefühl hast, dass das Potenzial gross genug ist, dass über eine lange Zeit viel Geld zurückkommt. Und wenn du es nicht siehst, Sony hat jetzt eben gefunden, wie diesen zwei konkreten Beispielen, wird das nichts. Und sie haben ja vor 2-3 Jahre angekündigt, dass sie einen riesen Live-Service-Push werden haben, oder dass sie mega in das Zeug werden investieren. Und dann stellenweise, das hat so wie gesagt, das Potenzial für wirklich längerfristig Einnahmen einholen, ist wahrscheinlich nicht gross genug oder der Aufwand wäre zu gross, um das irgendwie zu machen. Und dann findet man halt, ja gut, dann lassen wir es halt sein. Was ist der bessere Ansatz finden, als einfach auf Teufel komm raus, auf alles, was man hat, irgendwie das Live-Service drin über den Stülpen, so.
Ja, das finde ich auch gut.
Und ja, von Warner Brothers kommen dann auch mehr Mobile-Spiele und mehr Free-to-Play-Spiele. Das haben sie auch angekündigt. Also das ist Live-Service ist nicht das Einzige, was kommt. Also von allen ihren Franchises, die sie haben, Mortal Kombat, Game of Thrones, Harry Potter und DC-Universum, werden ganz viele Free-to-Play-Games kommen. Das kann man sich auch freuen. Also weniger so grosse Premium-AAA-Sachen, sondern kleine Mobile-Sachen, wo man halt auch schnell Geld kann verdienen kann, je nachdem.
Hey, ja. Ich habe letztens das ist nicht von Warner, ich weiß gar nicht, von wem da ist, die Invincible, die Serie, von wem ist die? Also die läuft
auf
Amazon.
Auf Amazon Prime.
Ah, ja.
Ich habe das Game kurz gespielt, das
ist einfach... Das Mobile Game?
Ja, das Mobile Game. Macht einfach von jedem Scheiß noch eine Auskopplung. Das ist einfach ein Scheißdreck. Einfach so eine Zeitverschwendung. Hey, nein.
Ah, und gleichzeitig, was sie auch noch gemacht haben, Warner Brothers, sie werden irgendwie über 20 Games, die auf Steam und Konsolen Plattformen verfügbar sind, werden sie für immer von dort löschen. weil sie sich strategisch neu ausrichten halt und es passt nicht mehr in das Portfolio, was sie jetzt hatten. Das sind Games von Adult Swim, der Sender bekannt für unter anderem Rick and Morty und so Zeug. Und das wird jetzt einfach verschwinden von der Welt. Das wird nie mehr veröffentlicht werden, weil es halt einfach nicht mehr die Strategie passt von Warner Brothers, wo sie finden, so Spiel brauchen wir nicht mehr in unserem Portfolio.
Oh, geil. Und sie haben nicht irgendwie gedacht, das können sie vielleicht auch lizenzieren an jemand anderes, der das bei sie übernimmt. Sie finden einfach gerade Tschüss, adieu, merci. Und die Leute, die das vielleicht noch spielen oder so, einfach...
Ich glaube, die einfachste Lösung, ja, einfach zu sagen, das gibt es jetzt einfach nicht mehr.
Die macht sich
korrekt. Die Frechheit ist ja, die Games gemacht haben, das ist so das Problem, wenn du mit einem Publisher halt zusammen schaffst, dann hat der in diesem Fall offenbar das Recht zu dem, oder?
Ja.
Und ich habe auch gelesen, ich weiss jetzt nicht, welches Game das war, aber die haben dann gesagt, hey, können wir einfach das Game... Können wir es verwalten, dann machen wir das. Und sie müssen es nur wie überschreiben. Und Warner Bros. Gesagt, nein, das können wir nicht machen, zu viel Aufwand. Und der andere gesagt, es sei eine Sache von 2 Minuten offenbar. Also es braucht offenbar keinen Aufwand. Und sie haben gefunden, nein, schiss das an.
Geht es einfach nicht.
Ja, schwierig.
Und Dings, Warner Bros. Sind auch die, im Filmbereich so in letzter Zeit recht shady Zeug gemacht haben, Luca, oder? Mit Filmen, wo ohne jetzt Licht vor Welt werden erblicken. Unter anderem der Bad Girl Film, oder? Wo sie für immer zerstört haben aus steuerrechtlichen Gründen, weil sie irgendwie davon profitieren, wenn sie den nicht veröffentlichen, oder?
Genau. Sie haben eine neue Praktik in Hollywood eingeführt, dass wenn ein Film kein einziger Rappen Einnahmen generiert, dann kann man ihn auch als Verlust abschreiben von der Steuer und damit sehr, sehr viel Steuergelder sparen.
Aber können sie nicht gratis veröffentlichen?
Ja, wieso einfach nicht gratis raushauen?
Ja, da hast du ja noch weniger, da kannst du es ja nicht abziehen. Kannst du auch die Abschreibung nicht mehr machen.
Aber wenn sie nicht davon profitieren und gratis raushauen.
Ja, aber dann haben sie es gleich veröffentlicht, oder? Also sie müssen das wirklich abschreiben, es ist nie rausgekommen, es hat nie existiert. Und sie haben überlegt, ja, wenn man es lizenziert, weißt du, Greyhound ist ja auch verkauft worden, ich glaube von Sony, ich bin mir nicht sicher, an Apple, um auf Apple TV Plus kommen. Dann haben sie dort auch irgendwie 20, 30, 40 Millionen eingenommen. Aber sie haben irgendwie, ich glaube, Produktionskosten von 90 Millionen gehabt bei Bad Girl und gesagt, niemand wird uns den Preis geben. Der Film sei offenbar auch zu schlecht, hat es geheißen, wobei ich das für ein schwaches Argument halte, wenn ich sehe, was sonst noch so bei DCU alles rauskommt. Ich glaube, Qualität ist dort nicht unbedingt die höchste Priorität, aber ja, sie haben gefunden, hey, statt dass man es lizenziert, wir sparen mehr Geld, wenn wir es einfach komplett streichen, als ob es das Licht von der Welt nie erblickt hätte, und dann sparen wir Steuern, dann wird das von der Steuer abgezogen.
Und das Gleiche haben sie jetzt auch mit dem Coyote vs. Acme Film abgezogen, der halb Realverfilmung, halb Zeichentrick, so ein bisschen wie Space Jam hat das ausgesehen, und der wird auch nie veröffentlicht, aus den gleichen Gründen.
Das wäre lustig gewesen.
Und all die Sachen, die so ein bisschen passiert sind, jetzt so bei den Games und bei den Filmen, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das so ein bisschen zurückführen ist auf die Fusion zwischen Warner Brothers und Discovery, wo ja irgendwie vor 2 Jahren sind die zusammengekommen, die zwei Unternehmen.
Ja.
Und seitdem hat es halt einen grossen strategischen Wechsel gehabt und man sucht irgendwie verzweifelt nach Geld und nach neuen Einnahmequellen. Und all die Sachen, die jetzt passieren, sind anscheinend auf das zurückzuführen, dass da zwei Riesenunternehmen sind zusammengekommen und jetzt so ein bisschen Chaos herrscht irgendwie.
Ja, es ist irgendwie der ganze David Zaslav, der dort eine neue Seite ist von Discovery Channel, ist er gekommen von dieser Seite und ist der neue CEO vom ganzen Konstrukt geworden, Warner Brothers Discovery. Und er macht sich irgendwie absolut keine Kollegen. Also es ist sehr schwierig im Netz gute Wörter über ihn zu finden, die er übernommen hat. Haben die Leute auch von der roten Hochzeit bei Warner Bros. Anspielung auf Game of Thrones, wo in einer einzelnen Folge irgendwie fast die Hälfte von allen Hauptfiguren getötet wird. Also es ist wirklich so Tabula Rasa und er macht sich null Kollegen, null Freunde. Es hat irgendwie der Chris Nolan ist scheint es auch wegen ihm, unter anderem auch wegen ihm von Warner Bros. Weg zu Universal und hat dort Oppenheimer gemacht und das DCEU-Fiasko, das ist ja auch irgendwie in dieser Übergangsphase, man hat der Dwayne The Rock Johnson hat ewig lang gebraucht, zum Studio überzeugen, den Henry Cavill als Superman zurückzubringen und damit den Fans eine riesen Freude zu machen. Und dann ist der Film Black Adam rausgekommen. Im After-Credit-Scene sieht man tatsächlich den Henry Cavill als Superman kommt zurück. Und irgendwie 3 Tage später offizielle Ankündigung, Henry Cavill wird gefeuert. Wir machen doch kein so, wir machen DCEU, stampfen wir ein, wir rebooten das Ganze mit neuen Schauspielern und das ist irgendwie auf dem Sesslav-Sinn Mist gewachsen. Und
das ist schon geil.
Cool, ist cool, wirklich, ja. Aber wenn jetzt so nochmal zu dem Ursprungsding zurückkommen, wenn jetzt das Harry Potter Live Service Game rauskommt, Luca, wirst du dich gleich freuen und wirst es gleich spielen?
Ja,
in 2 Jahren, sagen wir mal.
Es kommt darauf an, ob es gut ist oder nicht. Also ich freue mich immer auf neue Harry Potter Games und wenn ich habe ein mulmiges Gefühl dabei, aber es gibt ja auch Beispiele tatsächlich von guten Live-Service-Games und wenn Harry Potter so eins wäre, dann wäre ich sehr dankbar und sonst halt wieder sehr, sehr enttäuscht und ein Opfer mehr auf dem Sessel auf seiner roten Hochzeit.
Ja, ich bin skeptisch, aber ja, wir werden es sehen. Komm, wir gehen eins weiter und gehen im Big Screen. Play the Five Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Luca, du hast «Der Regime» gesehen. Was geht es dort?
Also, «Der Regime» läuft auf Sky Show im Moment seit dem 4. März. Es werden insgesamt 6 Episoden etwa 1 Stunde sein. Und im Moment sind 2 Episoden draussen. Die habe ich Anfang Woche geschaut, um euch ein bisschen so einen ersten Eindruck zu geben. Und bei «Der Regime» ist so wirklich, es hat 2 Gründe, warum die Serie bei mir auf meiner Liste gelandet ist. Erstens, sie ist von HBO produziert, was eigentlich immer ein Qualitätsgütesiegel ist, oder fast immer. Und zweitens, sie ist von dem Macher von Succession produziert. Und das ist eine von der meiner Meinung nach besten HBO-Serien überhaupt. Und ja, das Regime irgendwie in Worte zu fassen, fällt mir trotzdem unheimlich schwer, weil erstens mal, wer jetzt nach der Ankündigung Succession-Vibes erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht. Succession vielleicht für die, die es nicht kennen, ist so ein bisschen so eine Posse auf die obere 1% von der Einkommensschaft, so von den Reichen und Mächtigen, die ihre ganze Arroganz und Dummheit und Selbstgefälligkeit leben töten. Und ja, obwohl die Prämisse von der Regime zwar durchaus Ähnlichkeit hat, ist es definitiv kein Succession-Nachfolger. Eben, um was geht es? Es geht um ein fiktives mitteleuropäisches Land, eins, das in puncto Überwachung und Volksnähe irgendwie so ein eine Mischung aus DDR und Sowjetunion will sein, wo aber gleichzeitig von einer nationalsozialistischen, wenn nicht sogar diktatorischen Kate Winslet geführt wird. Und natürlich meine ich mit der Kate Winslet nicht die Schauspielerin selber, sondern sie spielt in dieser Serie die Kanzlerin im Motton Chancellor. Nochmal ein Einschlag. Und ja, wer an der Macht ist, der fürchtet natürlich nur eins, die Macht zu verlieren. Und so fordert die Kanzlerin ständig Respekt für sich und ihr Volk ein und für ihr kleines Land. Das Land, das wird nicht genannt, aber es ist irgendwie offenbar sehr klein. Aber auch dort hat man wieder so ein bisschen eine Prise Nordkorea drin. Und das passt, weil ausgerechnet USA schickt eine Außenministerin in das Land vorbei, wo die Kanzlerin ein bisschen so in Schach halten soll und sie behandelt sie dabei ein bisschen wie so ein kleines, täubelndes Kind und fertigt sie ein bisschen ab und dann sieht die Kanzlerin erst recht rot, weil Gottverdeli, so geht man einfach nicht mit unserem stolzen, schönen Land um und plötzlich fängt sie ein Kräftemessen mit der Weltmacht USA an und die Welt schaut halt einfach besorgt zu, wie die Kanzlerin da tobt und ja, wie sie selber in ihrem eigenen Land immer mehr die Macht aus den Händen entgleitet droht. Also auch da, wie ihr gehört, ich glaube, so, wenn ich jetzt über das Regime rede, so mein grosser Kritikpunkt ist wirklich ein bisschen so Kritik selber. Es werden so viele Länder und Ideologien ins Visier genommen und in einen Topf geschmissen und zusammengerührt. Und ich weiß irgendwie gar nicht so genau, auf was Serie sich da richtet oder was da die Persiflage auf was genau soll sein. Und das ist, was ich weiß, ist, der Regime ist definitiv eine Satire. Also wir sind im Bereich von der Satire, ist Succession auch, aber bei Succession ist es wie so mega klar ausgerichtet. Oder die Hauptfigur ist ganz klar eine Karikatur vom Fox News-Chef Rupert Murdoch. Und da wird noch vielleicht ein bisschen Disney mit reingenommen, so ein bisschen auf sein Firmenimperium. Aber that's it. Das ist ganz klar ausgerichtet auf die. Und bei dem Regime ist es irgendwie so viel Köpfe und so viele Themen und Staatsideologie. Man hat ein bisschen Nordkorea, ein bisschen Sowjet, ein bisschen DDR, ein bisschen Nationalsozialismus. Und irgendwie fehlt es an Punktlandungen. Es ist so viel in dieser Serie drin verpackt, dass die Serie irgendwie mega viel sagen will, aber am Schluss eben genau nichts sagt. Also es ist so oberflächlich irgendwie. Es geht nie in die Tiefe. Es ist ein bisschen alles und nichts. Und das finde ich mega schade, weil der Produktionswert von der Serie ist wirklich 1A. Also die meiste Zeit spielt die Serie halt in so prunkvolle Paläst mit Kleidern und alles. Also das erinnert wirklich so ein bisschen an Buckingham Palace, wenn man dort drin ist. Auch da wieder nochmal ein Einschlag, ein bisschen Buckingham und ein bisschen Royal und so, oder? und Kate Winslet, sie spielt sich wirklich die Seele aus dem Leib. Sie ist wahnsinnig gut, aber auch dort durch wieder dann einmal Tonalität ist so einmal Satire und einmal so derart krass absurd, dass ich irgendwie nicht sicher bin, ob das nicht jetzt doch eine plumpe Komödie ist. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie als Kanzlerin felsenfest behauptet, dass sie und ihre Leibwächter sich jede Nacht ihren Träumen begegnet. Und am nächsten Tag fragt sie dann ihre Leibwächter, hey, wie ist der Ort gewesen, wo wir uns letzte Nacht getroffen haben? Was ist das für ein Ort genau gewesen? Und danach der Leibwächter so, what the fuck? Was sage ich jetzt, oder? Das sind irgendwie so Momente, wo aber so, ja, es ist so irgendwie absurd und sie hat irgendwie eine mega Angst vor Sporen, dass sie von Pilzsporen befallen wird und irgendwie die ganze Palast ist irgendwie voller mit Geräten, wo alles entkeimen und so. Und ihre Leibwächter,
das Paralleluniversum zu der Last of Us.
Ja, aber da kommt noch ein bisschen der Last of Us hin, nein. Also, es ist ein bisschen ein Mixed Bag für mich. Du merkst, der Produktionswert ist hure gut und die Schauspieler sind hure gut, aber Themen, die man anspricht, sind eigentlich gut, aber es ist einfach vor allem ein bisschen zu viel und es kippt immer ein bisschen zwischen clevere Satire und plumpe Komödie und ich habe das Gefühl, die Zielgerichtetheit von einem Succession fehlt einfach. Das ist ein bisschen alles und ein bisschen nichts. Und ich weiss jetzt noch nicht nach den ersten zwei Folgen, ob ich wirklich hooked genug bin, um auch die dritte und die vierte zu schauen. Vielleicht wird es noch besser, aber ich bin vielleicht ein bisschen Opfer von meinen eigenen hohen Erwartungen geworden, weil hey, HBO und Succession-Produzenten, das ist ein Hammer-Team.
Klasse Kombi, ja.
Konkurrenz ist einfach zu gross, finde ich. Das ist einfach vor allem das Hauptproblem. Das ist einfach, wenn etwas mittelmäßig ist oder einfach zu wenig gut, es gibt so viele Schritte, die man schauen kann. Also,
Es ist so.
An dem Mangel, dass wir jetzt wirklich nie haben, da habe ich das Gefühl, da kann ich blind aus einem Topf rauslangen von Sachen, die ich noch schauen.
Das ist so im Moment. Ja, gut. Genug Zeit, um alles zu schauen, was ich gerne würde. Und darum ist wahrscheinlich der Regime jetzt eher so ein Kandidat, wo ich wird eher liegen lassen. Obwohl ich nicht kann sagen, es ist eine schlechte Serie oder schlecht gemachte Serie, aber es ist irgendwie einfach nicht genug gut gleichzeitig.
Ja, mal schauen. Zwischen bei Rotten ist es auch noch nicht so gut bewertet.
Schon. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Ja.
60 bei Kritikern und 59 bei Audience.
So schlecht hätte ich es jetzt nicht, aber es ist etwa dort.
Ja, gut. Also, wenn ihr es trotzdem schauen wollt, der Regime läuft auf Sky.
Genau.
Gut, dann habe ich noch ein Game, wo ich auch ein bisschen zweigeteilt bin.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Ja, und zwar Outcast The New Beginning. Das ist die Fortsetzung von Outcast, die vor 25 Jahren erschienen ist. Habt ihr das mal gezockt damals?
Nein, das war wirklich gar kein Begriff gewesen. Aber ich habe mich dann auch informiert und das war ja wirklich noch recht beliebt gewesen, oder? 1999 ist das rausgekommen, tatsächlich. Und für die damalige Zeit auch grafisch sehr fortschrittlich, oder?
Genau, es hat eben so Voxel-Engine, also Voxel-Grafik gehabt, was dort jetzt auch nicht wirklich verbreitet war. Ich glaube, dort hat man schon zum ersten mit Polygon gemacht. Und das hat wirklich so einen, es hat sehr einen eigenen Look gehabt. Und ich wirklich mag mich eben vor allem noch an das Wasser erinnern, wo in diesen Trailer so urgeil ausgesehen hat. Ich habe wirklich extra neue Grafikkarten gekauft. Verdammt, der wurde Wassereffekt. Ich einfach irgendwie nicht zum Laufen gebracht.
Oh nein! Aber
wenigstens, das Game ist gut gelaufen. Ja. Es hängt, glaube ich, auch gerade an den ersten Teil, obwohl ich keinen Plan mehr habe, wie der wirklich ausgegangen ist.
Wieso? Zuerst mal, wieso machen wir nach 25 Jahren einen Nachfolger?
Ich weiß im Fall auch nicht. Das ist, ich meine, eben, das ist damals ein beliebtes Game gewesen, hat da sicher viele so Spiele des Jahres und Sachen gewonnen. Und ich habe das Gefühl, es hat auch viele Fans gegeben, die einfach immer einfach gerne gehabt, wenn es weitergeht. Ich habe auch dazugehört. Es hat dann immer wieder so Fanprojekte gegeben. Es hat mal eine so 1.1-Version gegeben, die gewisse Sachen überarbeitet hat. Eine HD-Version. Es hat, ich habe das Gefühl, es hat mindestens so 3 Versionen gegeben. Die einen hat auch die Grafik so komplett überarbeitet. Mhm. Und ja, jetzt hat jedenfalls das gleiche Team, also wieder Appeal, der gleiche belgische Entwickler, mit offenbar wirklich auch vielen von den Originalentwicklern.
Lustig.
Haben jetzt die Fortsetzung gemacht. Und im Spiel geht es darum, du spielst den Cutter Slade. Ich habe immer gemeint, Slade ist sein Vorname, aber offenbar ist Cutter sein Vorname, aber das spielt keine Rolle. und er ist... Er landet, ich weiß auch nicht mehr, wie er im ersten Teil landet. Jetzt wird es noch viel weniger erklärt. Er geht glaube ich aus einem Portal raus, wird wiederbelebt von den Jots, irgendwelchen Göttern, irgendwo im Weltraum auf einem Planet, der Adelpha heisst. Und dort muss er dann den Talaner, die Bewohner dort, muss er helfen. Wie schon im ersten Teil. Jetzt droht sie droht versklavt werden von so einer Roboter-Invasion, wo den, aber gerade am Anfang schon merkst, da stecken Menschen dahinter. Und der Cutter merkt, oder der Slade, wie auch immer, dass er gehört auch irgendwie zu denen. Aber hat originell mal wieder das Gedächtnis verloren, er weiß nicht mehr alles. Und die Story ist jetzt, das ist wirklich so typische Open-World-Durchschnitt, wo einfach so, ja, nicht mit einem anderen Wunder, wie es ausgeht, aber die reißt mich jetzt nicht mit. Und jetzt muss ich wirklich gerade vorne wegnehmen. Ich wirklich, den Schluss habe ich so schlecht gefunden. Also wirklich, ich habe selten so ein schlechtes Ende gespielt. Wo einfach der ganze Mittel, sagen wir 80% sind so einfach okay. Weißt du, eben, du bist auf dem Planet, hilfst den Talanen, machst Quests und die Story entwickelt sich so normal. Zwar mit so völlig beknackten Zwischensequenzen in Form von so Visionen, wo es gar nicht erklärt, wieso. Er hat die einfach. Und die erklären, aber es ist nicht irgendwie, also das sind offenbar Sachen, die passieren, zeitgleich irgendwie, aber er sieht es als Vision und reagiert dann darauf. Einfach irgendetwas. Egal, okay. Oder? Aber am Schluss ist es wirklich einfach, das nimmt sich dann viel zu ernst, das wird einfach alles in den Topf geworfen. Die eine liebt plötzlich irgendeinen und du findest so, was? Er zweimal miteinander bringt so etwas geredet und die eine, die zuerst irgendwie verrückt war auf die eine, die ist in der nächsten Szene sind sie ein Team und es passiert einfach Zeugs.
Also ich habe kein Geld oder Zeit mehr gehabt, um es super fertig zu schreiben oder so.
Wirklich, als wäre einer irgendwie auf dem Topf gehockt und einfach gesagt, shit, ein SMS bekommen, du musst im Fall, von der Schluss noch gar nicht. Also, oh shit, stimmt, Deadline ist in einer Stunde. Und dann einfach nur geschwind irgendetwas zusammengeschrieben.
Aber hat es nicht irgendwie mit dem zu tun, dass du gewisse Entscheidungen getroffen hast und er das nicht? Weil das habe ich ja, wo ich Cyberpunk, wie hat der DLC geheißen?
Phantom Liberty.
Genau, Phantom Liberty. Habe ich in meiner Review geschrieben, dass die letzte Mission, die ich hatte, absolut scheiße war. Yeah. Die war schon absolut scheiße, die ich hatte. Und einfach wirklich hat mir so ein bisschen Faden-Nach-Geschmack hinterlassen. Und dann habe ich erfahren, oder, dass du eine komplett andere Mission hast, die viel besser war und viel besser als es zusammengekommen. Aber in dem Fall jetzt hier wie kein Unterschied irgendwie bei deinen Entscheidungen, die du getroffen hast, die dann zu diesem chaotischen Ende geführt
hat. Du kannst eigentlich keine Entscheidungen fällen. Aber eben genau, jetzt, das ist sozusagen das Negativste. Aber das Game, was mich wirklich überzeugt hat, ist, es hat eine mega schöne, offene Spielwelt. Mhm. Wirklich kannst du dir so ein bisschen Avatar vorstellen. Es ist so mega schön, weißt du, mit so Unreal Engine, wirklich traumhaft von so, es wirklich so üppige Dschungellandschaften, wo riesige Mammutbäume, und es ist auch mega vertikal, es sind richtig hoch, oder? Mhm. Und dann hat es so Felslandschaften mit Dörfern, die wirklich so um Kilometer Höhe sind. Und Schneelandschaften, so typisch alle Biome kommen vor, wunderschöne Strände. Einfach zum Erkunden, mega geil.
Und wie sieht Wassereffekt?
die sind
er muss, wirklich er muss gut. Noch 40, 80 kaufen jetzt.
Das stimmt. Wasser wirklich auch sehr schön, vor allem auch unter Wasser. Sieht mega cool aus zum Tauchen. Es gibt einfach nicht wirklich was zu entdecken dort. Und das ist auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Kritik am ganzen Game. Es ist eine mega schöne Welt, aber es ist jetzt nicht, du gehst sie nicht wirklich gut erkunden. Du hast so ein Jetpack, wo du dann upgraden kannst, dann hast du wie so einen Double Jump, am Schluss hast du einen Fünffach-Gump, was einen Boost gibt. Recht geil. Du kannst auch ganz nahe am Boden entlang gleiten und so mega schnell dich bewegen. Du kannst auch in der Luft fliegen. Super geil. Das Jetpack, grossartig. Und dein Ziel ist dann, es hat glaube ich 7 Dörfer. Dann versuchst du unter den Arm zu greifen, Sachen für sie zu erledigen, damit du wie so ein... Es hat irgendeinen Namen. Sie schenken dir dann so einen Teller. Und durch das kommst du dann, du musst die einfach alle haben, damit schlussendlich willst du, dass du zurückgeschickt wirst in deine Welt und gleichzeitig ihnen helfen. Und wenn du den Dörfer hilfst, dann kommst du wie so, einerseits kommst du eine zusätzliche Waffe über, die wie so ein Granatwerfer ist, wo dann Vögel kommen, die Bomben runterlösen und so. Recht lustig. Es bringt nicht so viel, weil die Gegner stehen selten in so Gruppen zusammen. Es ist nicht mega nützlich. Und nebendran hast du einfach nur 2 Knarren. So eine Pistole und irgendein Gewehr und die sind eigentlich identisch. Du kannst sie einfach mit Modul ausrüsten, damit sie ein bisschen anders schiessen. Das ist noch okay. Und sie brauchen unterschiedliche so Kristalle als Munition. Und wenn die ausgeschossen sind, schiessen sie zwar noch, aber das Modul funktioniert nicht mehr. Das ist noch witzig. Aber der Kampf ist halt sehr anspruchslos. Du ballerst einfach den Gegner in den Kopf rein, es gibt nicht viel Taktik und dann weichst du ab und zu aus. Hättest du noch ein Schild, das ich aber eh nie gebraucht habe.
Du musst viel ballern und kämpfen. Und so.
Es gibt 3 Missionstypen eigentlich. Entweder schiessest du alles kaputt, du sammelst etwas oder musst jemanden begleiten. Mhm. Das ist eigentlich alles. Und eben, das ist so, was mich am meisten gestört hat. Ich habe es immer eigentlich wirklich chillig gefunden zum Gamen. Du kannst auch gut solche Podcasts zulassen und dann fängst du dich rum, machst Missionen, sieht schön aus. Und dann meistens nach einer Stunde schleicht sich einfach so ein bisschen die Langweile rein, weil vor allem, mich hat so geschliffen, wie die Quest-Designs sind, also das Menü. Du hast nicht einfach ein Quest-Menü, oder? Du klickst auf die Karte, so ein Dorf an, dann geht das Menü auf und dann siehst du so in der Mitte die Beschreibung da, du musst denen helfen und dann hat es wie so 3 Ästchen mit Bedingungen, dann klickst du ein Ja, dann geht wieder ein Menü auf mit noch mehr Ästchen, mit Sachen zu erfüllen und all diese Sachen dort sind einfach so, da, du 10 irgendwelches Kraut sammeln, da 10 Steine, dort 5 Leute befreien, dort wieder mal einen Generator kaputt machen. Das sind immer so. Mhm. Alle Quests. Und das ist einfach, weißt du, dann erledigst du etwas und dann gehst du ins nächste Mal und es ist einfach wieder so etwas. Und das ist so, das finde ich so ermüdend.
To-Do-Liste-Simulator.
Ganz schlimm. Muss aber schon das dazu sagen,
To-Do-Liste-Simulator.
Ja, ich finde, das ist ein bisschen. Aber man muss auch sagen, ich finde, das Game hat schon Charme und sie haben es wirklich auch liebevoll verpackt. Also, die Talaner, die reden wirklich noch lustig und dann hast du zum Beispiel eine von den besseren Quests, die ist wirklich, da sagt er ja, sein Vater hat immer gesagt, an dem See jetzt irgendein Artefakt und dann hilfst du ihm das rausnehmen, dann ist es eine riesige Kugel, die sich als Ei rausstellt, dann in einer nächsten Quest musst du helfen, dass die Bakterien von dem Ei wegfressen, dann musst du irgendwelche Vögel, nein, so komische Lamas anlocken, die das wegfressen, dann muss es ausbrütet werden. Wenn es dann schlüpft, dann gehst du mit dem Gassi, gehst spazieren, musst es natürlich von Gegnern befreien. Oder dann ist es irgendwie noch lustig und sie erzählen es dann auch noch cool. Und sie haben das ist schon noch ein bisschen Charme, die Figuren. Aber eben, der Cutter Slade finde ich so langweilig. Musst du dir vorstellen, vor 25 Jahren das hat Bruce Willis seinen Synchronsprecher geredet. Oder?
Ah, okay.
Und er ist genau so eine Person gewesen. Er war so ein Bruce Willis. So der 90er-Jahre-Actionheld. Mhm. Und ja, vor 25 Jahren war das gut gewesen. Und jetzt ist er einfach irgendwie, wenn der Bruce Willis 25 Jahre später, aber ja, fast so ein bisschen im aktuellen wirklich Zustand vom Schauspieler, er ist einfach. Viel wirklich schlimmer. Er ist einfach. Er hat so keinen Charme, er ist einfach so langweilig. Er ist einfach so ein netter Typ, der ab und zu einen Joke bringt. Ey, wirklich der. Ich glaube, in den ersten 5 Minuten sagt er 2-mal «I have a bad feeling about this». Oh. Er droppt jenes diese One-Line. Den Spruch sagt er noch 3-mal. Und ich habe nie den Eindruck gehabt, dass sich das Game irgendwie lustig macht über das, über die Klischee-Action-Helden. Den fände ich super. Aber ich komme überhaupt nicht das Gespür über. Und es ist eine vergebene Chance. Und
er sieht doch ein bisschen aus, wie wenn du einem Charaktereditor einfach Standardeinstellung drückst und mit dem spielst.
Voll. Aber
so
voll.
Vanilla einfach nicht verändert. Einfach, das ist der Grundcharakter, mit dem spielst du jetzt. So, ja, charakterlos irgendwie, oder?
Es ist wirklich so. Und eben, also, es ist so ein durchzogenes Game, finde ich drum. Es ist wirklich, wenn Open World, wenn gerne Open World Games hast, wo wirklich wunderschön aussehen. Also das Sommerreisen und so ist wirklich toll. Und manchmal hast du einfach auch Bock auf so ein bisschen mindless Checklisten. Und wenn die Dialoge nicht alles gibst wie ich, weil ich wirklich, es hat mir wirklich zu viel gehabt. Es hat wirklich, das ist wirklich Baldur's Gate Vibe habe ich bekommen. Das hat so viel Text gehabt. Und auch wenn es amigs wirklich lustig sind, aber hey, wenn ich manchmal einfach etwas machen möchte, habe ich keine Lust, mich müssen durch 5 Minuten oder 10 Minuten Dialog durchklicken. Das passt mir einfach nicht zu dem Game. Aber hey, dann kann man durchaus Fun mit dem Game haben. Kostet 50 Stutz, ist schon eher Vollpreis.
Aber das Problem ist ja so ein bisschen wie bei The Regime, oder? Wenn es gibt so viel Konkurrenz, yeah. Und vor allem Open-World-Spiel kommen so viele raus, wo vielleicht irgendeinen Twist drin haben, der es ein bisschen spezieller macht als jetzt das. Und der einzige Twist hier ist, dass es ein bisschen von Nostalgie lebt, oder? So ein bisschen eben 25 Jahre später gibt es eine Fortsetzung zu dem legendären Spiel von 1999.
Hey, ich hatte die ganze Zeit Bock gehabt, von nachher immer gedacht, hey, eigentlich würde ich lieber Horizon spielen, das Neue, wo ich auch nicht jetzt perfekt gefunden habe, weil die Nebenquests habe ich dort auch auf eine Art zum Teil ein bisschen eintönig gefunden. Hast auch genug Sammelaufgaben. Aber halt einfach die Action gegen die Roboter ist einfach jedes Mal besser, oder?
Genau, ja, dort hast du irgendwie, die Roboter sind so wie ein Puzzle, das du lösen musst beim Kämpfen, oder? Wo du irgendwie langsam auseinandernehmen und so. Aber kannst du jetzt wieder spielen? Es kommt ja diesen Monat noch auf PC raus, ja.
Also wirklich, darum meine ich, weil es wirklich gerade, es kommt nicht am gleichen Tag, es kommt in einer Woche raus. Das Game kommt morgen raus, also am 15. März, für PC, PS5 und Xbox Series. Und eben, ich habe es easy gefunden, ich habe etwa 20 Stunden gehabt, ja, aber auch zügig durchgegangen. Ja, aber es ist schon nicht jetzt die erhoffte Fortsetzung geworden, nachdem ich das letzte wirklich so geil gefunden habe.
Schade, ja.
Ja, leider. Hey, dann habe ich dafür noch ein kleines, wo ich gemerkt habe, ich habe bei denen mal den Review bestellt und dann gefunden, ah, shit, stimmt, das muss ich auch mal spielen. Ich habe so den Gamescom mal gespielt und auch mal dort erzählt vor über einem halben Jahr. Terror at Oakheart. Das ist so ein Pixel 2D, ich sage jetzt mal Adventure-Game, also sehr, sehr seichtes Adventure. Und eben so ein bisschen Horror-Game. Ey, und ich finde es huere geil. Das ist, ich glaube jetzt im 5. Kapitel, ich habe das Gefühl, es ist nicht sehr ein langes Game. Es fängt an mit, du steuerst den Teddy, der so ein Klon ist und dann irgendwie findet er irgendwo Maske, sie springt ihm ans Gesicht und von dem her wird er besessen von irgendeinem huren Fleischmonster und ist der Diener von dem. Und er wird einfach so zum 80er-Jahre-Serienkiller.
Mhm.
Er hat sich... Kennt ihr The Terrorizer? So einen Horror...
Nein.
Das ist also ziemlich... Ja. Ich glaube, vor letztem Jahr gerade ein neuer Teil gekommen. Das ist ein ziemlich... Ja, schon eher ein übler Horrorfilm. Er hat ein die Vibes. Und das ganze Game hat im Fall wirklich... Der Soundtrack, so einen unheimlichen Vibe. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass so eine, durch so eine rudimentäre Pixelgrafik, dass das so unheimlich kann sein. Am Anfang fängt es an, du bist der Teddy und bringst einfach sozusagen deinem Chef, musst irgendwie Fleisch bringen. Und das ist immer ähnlich aufgebaut. Eben 2D, du läufst ein bisschen von links nach rechts, gehst in die richtigen Türen rein, musst irgendeinen Gegenstand nehmen, machst eine andere Türen auf und relativ simpel. Im ersten Kapitel respektive bist du dann irgendwie so ein Ehepärli, wo du im Fernsehen erfährt von dem Teddy, dass der wieder am Morden ist. Und dann spielst du irgendwie zuerst die Frau, die duschen, dann übernimmst du den Mann.
Oh, stimmt, jetzt mal in mir erinnere, ja, voll, das hast du darüber geredet, genau. Nach der Gamescom. Ja, stimmt, klar, ja.
Und dann bist du der Ehemann, muss natürlich in den Keller runter, weil er irgendwie muss den Abfall rausbringen, dann wird er umgebracht, also deine Figur, und dann übernimmst du die Frau. Und dort musst du, auch die Interaktion ist simpel, du musst dann irgendwie... Ich glaube, zuerst musst du dich gerade mal verstecken, damit er irgendwie vorbeiläuft, oder? Dann versteckst du in einem Schrank. Dann musst du in den Keller runter, zu der Leiche von Ehemann oder Schlüssel holen für die Pistolenbox und so. Später geht es weiter auf dem Polizeiposten, wo, ich glaube, etwa 4 Leute gespielt, bis mal einer nicht gestorben ist. Also, du kannst dich nicht retten. So geht es einfach weiter. Und es ist einfach so, es ist unglaublich gut gemacht von der Stimmung. Weil erstens eben, du weißt nicht genau, ja, Baby, ist jetzt der, der die anderen rettet, oder ist es einfach ein weiterer, der ziemlich brutal umgebracht wird, unter einem Auto zerfetzt oder irgendwie einfach den Kopf abgerissen. Und jetzt bin ich auf einem, wie so Friday the 13th, auf so einem Camp, hast so Pfadfinderlager, Pfadilager, wo zuerst wird mal irgendwie der Hund wird zum Zombiehund. Und dann spielst du eben zwischendurch auch wieder den Teddy. Ist aber noch, finde ich eigentlich nur den Wechsel interessant. Dann gehst du wieder morden, dann spielst du wieder Topfer und versuchst... Urwitzig.
Ein bisschen Jason-Vibes.
Mega, eben. Und der Sound eben ist, ich finde das Sounddesign ist wirklich sensationell. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, immer wenn er, ich glaube, jemanden rumbringt oder so, dann kommt das von Psycho, weißt du, das
Ja.
Das finde ich so ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen lumpig. Der Sound ist zu fest, finde ich, mit dem Film verbunden. Ja. Und ich möchte das auch nicht jedes Mal hören, das ist ein bisschen schade. Der Rest vom Sound aber wirklich... Also ich habe wirklich gestaunt, wie das so unheimlich ist.
Aber es wirkt wie ein Passion-Project. Also weißt, mega. Jemand, der ein verdammter Fan ist von diesen Horrorfilmen, von diesen Slasher-Filmen aus den 80er und 90er und jetzt ein verdammt geiles Game in ihrer Grafik gemacht hat oder wo zu dieser Zeit vielleicht auch so ähnlich wäre rausgekommen. Es ist wirklich verdammt spannend. Ich habe jetzt noch schnell bei Steam durchgeklickt, beim Entwickler, und der hat noch ein paar andere Games, also ein bisschen so Horror-Games, Retro-Horror-Games. Vielleicht wenn du das mal anschaust, findest du noch irgendetwas. Da sehe ich etwas. Suffer the Night heisst eins.
Stimmt.
Ja. Oder Massacre at the Mirage. Also alles.
Oh, wow.
Massacre at the Mirage. Ist das sehr
ja, seine Präferenzen sind, glaube ich, klar. Oder, ja. Oder dem Team.
Wie heißt das Studio?
Das Studio heisst Tainted Pact Games.
Tainted Pact Games.
Ja,
genau. Also nicht Murder Studio irgendwie.
Das Murder Studio, genau.
Ja. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob es. Ich habe es auf dem PC gespielt, ich weiß gar nicht, ob es noch woanders rum ist. Sie ist jedenfalls schon draußen und kostet 9 Stutz.
Ah, voll easy.
Also es kostet auch nicht viel. Und eben, wenn ihr so ein bisschen auf Horror, so 80er, 90er Horrorfilme-Fans sind und so, eben, es ist nicht kompliziert von der Rätsel oder relativ alles selbsterklärend, aber mega gute Stimmung. Terror at Oak Heart heisst das. Ja, dann wären wir schon durch. Wir sind doch speditiv gewesen. Ja, danke euch fürs Mitmachen, dass wir so flott vorwärts gekommen sind und euch natürlich fürs Zuhören. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.